zusammen und willkommen zu einer neuen Folge im Traumgarten von dem Podcast von Gardena. Ich bin Matze und heute dreht sich alles um ganzheitliche Gartenplanung und zwar mit Sophie. Sie entwirft strukturierte Gartenräume, die nicht nur ästhetisch sind, sondern auch funktional, klimaangepasst und pflegeleicht. Und ich bin schon ausgestiegen bei Planung, weil mein Gartenleben ist wirklich sehr ungeplant. Deswegen bin ich besonders gespannt auf heute. Wir sprechen über Bepflanzung, über Beetstrukturen, über die Planung, die damit zusammenhängt, über geeignete Kombinationen und sinnvolle Bewässerungslösungen von Anfang an. Also schön, dass du da bist, Sophie. Hi.
Hi, herzlich willkommen.
Erstmal, wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Ich freue mich riesig schon seit Tagen auf diese Podcast-Aufnahme und bin einfach total gespannt auf unser Gespräch.
Ja, ich auch. Ich würde dich gerne als erstes ein bisschen besser kennenlernen und unsere ZuhörerInnen wahrscheinlich auch. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du zur Gartenplanung gekommen? Was fasziniert dich daran so sehr?
Ich glaube, ich bin auf die Gartenplanung gekommen, weil ich ja schon auf dem Bauernhof aufgewachsen bin und schon immer einen sehr nahen Bezug einfach zur Natur hatte. Und ja, mich schon immer sehr viel mit Pflanzen beschäftigt habe. Und dann, wie die Schulwahl gekommen ist, hat mich einfach diese Schule am meisten angesprochen. Und so hat das Ganze irgendwie seinen Lauf genommen. Schule, dann Ausbildung, dann Studium. Und jetzt bin ich quasi Gartenplanerin mit richtig großer Leidenschaft.
Und akademisch sozusagen Gartenplanerin.
Ja, genau.
Aber hast du schon als Kind auch wirklich dann ganz viel im Garten gespielt und der Oma oder dem Opa oder den Eltern geholfen oder sowas?
Ja, natürlich am Bauernhof verbringt man viel Zeit auch am Feld oder im Wald oder generell bei den Großeltern auch im Garten. Ich habe mich zwar noch nicht so viel mit Pflanzen direkt beschäftigt, also wie heißt die Pflanze, was kann ich mit der Pflanze machen, wie wächst die, aber einfach die Farben und das Wohlfühlgefühl einfach und was gibt mir der Garten eigentlich für einen schönen Aufenthaltsraum.
Ja, das ist das Schöne, oder? Ich finde auch, es hat wahrscheinlich jeder auch ohne Studium irgendwie so dieses Gefühl, wenn man sich viel im Garten oder in der Natur aufhält, dass es einem total viel zurückgibt und dass das Gefühl einfach wunderschön ist. Okay, dann lass uns doch mal zur Pflanzplanung rübergehen, weil das interessiert mich natürlich am meisten. Was macht denn für dich eine gute Pflanzplanung aus und worauf kommt's an?
Für mich ist ganz wichtig, dass natürlich eine Pflanzplanung von vorne bis hinten durchdacht sein muss. Wirklich, da liegt halt für mich der große Fokus drauf auf die Blütezeit, dass ich wirklich versuche, dass ich früh im Jahr einfach schon eine Blüte oder einfach was Ansehnliches im Garten schaffe und das natürlich über den Sommer hinweg bis in den späten Herbst hinein. Dann natürlich auch über den Winter, vielleicht mit ein paar immergrüne Pflanzen, auch im Winter Farbe im Garten schaffe, weil, wie du schon gesagt hast, für viele Kunden ist einfach der Garten das erweiterte Wohnzimmer. Und es soll einfach Farbe bringen, es soll irgendwie in den Stil reinpassen vom Haus, es soll einfach übers ganze Jahr hinweg auch was sichtbar sein. Und dann natürlich auch pflegeleicht, weil ich möchte nicht, dass meine Kunden dann eigentlich nur mal 24/7 im Garten stehen, sondern es soll natürlich auch in der Pflege überschaubar sein und zum Klima passen.
Ja, da müssen wir auf alles noch ganz genau eingehen. Wie gehst du, wenn wir jetzt ganz vorne anfangen, an so eine Planung eines neuen Gartens heran? Also welche Schritte führst du mit deinen KundInnen durch?
Als erstes ist der größte Punkt eigentlich die Wünsche und Ideen von Kunden. Also es gibt kaum einen Kunden, der noch nicht eine ganze Bildergalerie auf sein Handy hat von Screenshots von irgendwelchen Gärten oder so. Da starte ich eigentlich immer ganz gerne mit dem Kunden, weil dann kriege ich schon ein Gefühl, okay, in welche Richtung soll es gehen, welcher Gartenstil ist gewünscht. Und dann natürlich steht die Entwurfsphase an. Also ich zeichne einen Entwurf mit meinen Ideen und den Ideen vom Kunden und dann überarbeiten wir das so lange, bis der Kunde wirklich sagt, genau das kann ich mir vorstellen, das ist mein Traumgarten. So möchte der Kunde das dann auch selbst umsetzen.
Ja, was sind denn die beliebtesten Gartenstile und vielleicht auch, was ist dein Lieblingsgartenstil?
Sehr beliebt aktuell ist der moderne Gartenstil, auch klassisch zu den modernen Häusern, jetzt sehr minimalistisch, viel Lavendel und ganz viel Hortensien, das ist jetzt so der Klassiker. Ich lockere das gerne auf, also mein Gartenstil ist schon auch modern, aber auch natürlich, also viel Staudenmischungen, ich nutze wirklich auch sehr viele Gehölze, zum Beispiel auch gerne Kupferfelsenbirne, die einfach eine super Struktur in den Garten bringt. Ich nutze auch gerne viele Bäume, um auch in die Höhe natürlich auch Struktur zu bekommen. Also ich würde sagen, eine Mischung aus Naturgarten und moderner Garten wäre so mein Gartenstil.
Du hast gerade Bäume gesagt, was mir, glaube ich, auch komplett entgleiten würde. Ich denke dann wahrscheinlich so von Pflanze zu Pflanze. Aber du hast dann wahrscheinlich auch direkt eine Vorstellung, in welchen Höhen welche Blüten dann sein werden und wo vielleicht zum Beispiel Schatten eine Rolle spielt etc. pp., oder?
Ja, genau, natürlich. Ich habe das im Kopf, wie wächst der Lavendel? Ich kann mir das schon vorstellen, im Beet im Vergleich zu vielleicht einer Vorsitze dazu. Passt das überhaupt von der Höhe oder bräuchte dazwischen noch eine Höhe rein mit einem Gras zum Beispiel? Also Gräser sind auch sehr beliebt, möchten auch ganz viele Kunden in ihrem Garten, weil das ist auch so ein klassisches Element vom modernen, minimalistischen Garten quasi. Mhm. Und dann natürlich auch die Bäume. Ich habe Vorstellungen, okay, einen Nussbaum setze ich nicht rein oder Linde, die ist viel zu groß. Oder wenn ich was Kleinwüchsigeres brauche an Baumgrößen, dann habe ich da einfach ein paar im Kopf, die ich dann als Alternativen anbieten kann.
Wie ist es denn, wenn Kunden oder Kundinnen so eine Vorstellung haben, bei der du sagst, oh, das klappt leider gar nicht, was du da dir an Gedanken gemacht hast? Kriegst du die oder wie kriegst du das umgebogen?
Mit guter Argumentation oder Aufklärung, sagen wir es so. Also Aufklärung ist einfach wichtig, weil gewisse Pflanzenwünsche gibt es natürlich schon immer wieder, aber dann weise ich einfach die Kunden darauf hin, okay, das wird dann sehr pflegeintensiv, weil die Pflanze muss man oft schneiden, weil die auf den Standard vielleicht nicht passt oder die ist giftig, würde ich nicht empfehlen. Wenn sie schon sagen, sie hätten gern Kinder, dann wäre das nichts oder so, dass man auf das hinweist oder auch von Materialien. Natürlich ist vieles auch Geschmackssache. Manches gefällt mir persönlich vielleicht nicht, da muss man sich da dann auch trennen. Würde ich mir selber in meinem Privatgarten nicht setzen oder wäre es grundsätzlich nicht so die gute, empfehlenswerte Entscheidung?
Ja, jetzt hast du gerade giftige Pflanzen gesagt, das ist natürlich für mich ein Stichwort. Welche würdest du zuallererst mal gar nicht empfehlen?
Also Blauregen ist eine Pflanze, die sehr giftig ist, würde ich nicht empfehlen. Dann sehr gerne werden ja auch Eibenhecken gepflanzt. Da gibt es zum Beispiel auch schon Sorten ohne Früchte. Das ist dann auch besser, wenn man zum Beispiel Kinder hat, weil die natürlich sehr verlockend werden, dass die Früchte naschen. Und da ist ja ein Teil davon, die ist das Innere giftig. Deshalb würde ich da zum Beispiel auch auf eine Sorte alternativ umsteigen. Also da gibt's immer viele Möglichkeiten, unbedingt informieren. Nur weil die eine Pflanze giftig ist, gibt's oft Alternativen in den Sorten und dann kann ich einfach eine andere Sorte nehmen, habe aber ziemlich dieselbe Pflanze.
Okay, alles klar. Also da schlau machen hilft auf jeden Fall und es gibt immer Alternativen. Haben wir Wünsche und Ideen. Was kommt denn als nächstes sozusagen für einen Schritt, wenn es um die Gartenplanung geht?
Ja, in der Entwurfsphase klären wir quasi ein bisschen so die Stilrichtung und auch die Größen. Natürlich ist ganz wichtig, okay, wie groß soll eine Terrasse sein? Was möchte der Kunde da überhaupt alles platzieren? Das ist auch ein wichtiger Schritt. Ich stelle halt auch viele Fragen, die sich der Kunde vielleicht zuerst noch nicht gestellt hat. Und durch diesen Entwurfsprozess richtet natürlich auch der Kunde mehr Aufmerksamkeit auf die Gärten in seiner Umgebung oder wenn er unterwegs ist. Und dann kommen auch unterschiedliche Themen auf, die dann quasi in den Entwurf eingearbeitet werden. Und wenn wir dann den Schritt erreicht haben, wo der Kunde sagt, ja, der Garten gefällt mir, dann quasi erstelle ich die fertigen Pläne, erstelle auch einen angepassten Pflanzplan dazu. Und dann ist quasi das Planungspaket für den Kunden fertig und er kann es selbst umsetzen.
Jetzt hast du gerade gesagt, du stellst sehr viele Fragen. Was sind denn so die klassischen Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man seinen Garten planen möchte?
Wie möchte man seinen Garten nutzen? Also was soll der Garten für einen sein oder was für Bedeutung soll der Garten für einen haben? Was für Erscheinungsbild möchte ich kreieren mit dem Garten? Also soll der ruhig sein oder sollte richtig mich anregen, dass ich richtig spazieren gehen will, dass mich der Garten richtig rauslockt aus dem Haus. Und dann natürlich die Nutzung ist ganz wichtig. Will ich eher mehr in die Obst- und Gemüseanbau gehen oder will ich das gar nicht? Will ich eher den Garten für Entspannung nutzen? Dann brauche ich natürlich andere Gartenelemente. Oder wird mein Garten sehr viel von Kindern genutzt? Dann lege ich den Garten natürlich auch anders an, als wenn er nur von zwei Erwachsenen genutzt wird.
Ja, logisch, klar. Also was ist natürlich total wichtig. Und dann wahrscheinlich will ich viele Blüten oder lieber was Ruhiges, so wie Gräser etc. pp. Aber da kann man ja wahrscheinlich auch Mischungen machen, ne?
Genau, also man kann das quasi individuell gestalten. Oft kommt dann auch noch solche Themen dazu wie Vorgaben. Ich habe auch viele Kunden, die gerade neu gebaut haben. Natürlich in den neuen Wohnsiedlungen gibt es auch Vorgaben wie es muss ein Baum gepflanzt werden oder es muss ein heimisches Gehölz gepflanzt werden. etc. Also das sind dann natürlich auch wichtige Faktoren, die in eine Planung mit einfließen müssen, damit das natürlich auch gegeben ist.
Krass, das wusste ich gar nicht, dass es sowas tatsächlich gibt. Aber ja, logisch, natürlich. Das hängt ja dann auch mit Städteplanung oder so zusammen. Welche Rolle spielen denn Standort und Lichtverhältnis und Bodenbeschaffenheit bei der Pflanzenauswahl?
Eine sehr wichtige. Also das ist eines der größten Anliegen von mir persönlich, dass man, wenn man sich für Pflanzen entscheidet, kurz mal überlegt, okay, wo möchte ich die hinsetzen? Also diese Impulskäufe im Gartencenter, ich verstehe sie. Ich bin da manchmal auch so, aber sich immer kurz zu überlegen, okay, wo will ich die Pflanze hinsetzen und ist der Standort oder die Lichtverhältnisse überhaupt passend dafür, weil ist das eine sehr trockenheitsliebende Pflanze mit sehr viel Sonne, weil sie so quasi aus dem Südlichen kommt, dann kann ich die nicht in einen Schattenbereich schön feucht in die Nordseite vom Haus setzen, weil das wird dann nichts und dann ist man natürlich deprimiert und ja, unglücklich und hat halt Geld ausgegeben für Dinge, die nicht funktionieren. Also das ist mir ein sehr großes Anliegen, dass man einfach darauf achtet, wo steht die Pflanze, wie viel Platz hat sie. Da verschätzen sich auch sehr viele Kunden. Wenn ich halt den Strauch sehe, die vorsitze so im Topf, wenn ich sie kaufe, ist sie nett und klein, aber die kann halt schon auch 2 Meter Durchmesser erreichen. Und das muss ich da halt schon mit bedenken. Das sieht man halt oft im Anfangsstadium noch nicht.
Können wir da so ein bisschen reingehen? Weil, also erstens war das natürlich eine relativ rhetorische Frage. Ich kann schon alle vor mir sehen, die das gehört haben und denken, naja, natürlich ist das wichtig, Standort, Lichtverhältnisse, Boden. Aber welche Pflanzen würdest du denn wohin packen? Wir können ja mal durchgehen. Also ich habe einen eher sandigen, sehr durchlässigen Boden. Was würdest du grundsätzlich empfehlen?
Sandig, sehr durchlässig ist, sehr trockenheitsliebende Pflanzen, also zum Beispiel Steingartenpflanzen gehen da sehr gut, wie Lavendel, Salbe, Katzenminze und dann die ganzen, ja, Steingartenpflanzen eben, die sehr trockenheitsliebend sind und einfach diese Hitze brauchen und mögen und lieben. Genau.
Und wenn es dann lehmiger wird?
Dann muss ich unbedingt schauen, dass ich eher in die feuchte, sumpfige Richtung geht. Also lehmig ist natürlich auch, da versickert das Wasser nicht so schnell, das steht dann auch mal. Da brauche ich unbedingt Pflanzen, die das auch vertragen. Da kann ich mich ein bisschen orientieren im Kopf, okay, was wächst zum Beispiel auch im Waldbereich ein bisschen. Das ist auch oft der festere Boden oder so in die Richtung. Es dürfen auf keinen Fall Pflanzen sein, die die Staunässe nicht vertragen, zum Beispiel Eiben, die können das gar nicht ab. Koniferen generell sind nicht sehr, Feuchtigkeit lieben, die können das nicht ab, diese Staunässe. Also da muss man schauen, dass das Pflanzen sind, die dann halt nicht anfangen zu, ja, quasi sich abzubauen, weil das die dauerhafte Feuchte natürlich, wie zum Beispiel Moos, ist ein klarer Indiz für Feuchtigkeit im Boden und schwere, lehmige Böden.
Machst du sowas wie einen Bodentest vorher dann, wenn du so eine Gartenplanung machst oder bittest du darum?
Direkt am Bodentest nicht. Ich besprich das eigentlich mit dem Kunden. Die meisten Gartenbesitzer haben eh schon Erfahrung mit dem eigenen Boden. Und dann frage ich immer, okay, habt ihr beobachtet über die letzten Jahre hinweg, dass bei Starkregen da irgendwo im Gartenbereich Wasser quasi sich angestaut hat und richtige Pfützen gebildet hat? Dann weiß ich, okay, wenn ich dort ein Beet plane, muss ich mir das überlegen. Oder ich gebe dem Kunden Tipps, wie er da vorgehen kann, zum Beispiel einen Sand einfräsen oder einarbeiten, dass das Wasser wieder besser versickern kann. Also wie ich das Problem dann zum Beispiel ein bisschen eindämmen kann, beheben kann oder zum Beispiel auch frische Erde, frischen Humus einzuarbeiten und das Bodenleben mehr wieder zu aktivieren. Das sind dann so Tipps von mir. Aber grundsätzlich bespreche ich das mit dem Kunden durch, weil man bekommt natürlich ein Gefühl, wenn man schon mal eine Pflanze eingesetzt hat, kommen mir da viele Steine quasi entgegen oder ist das richtig schwer und hart? Dann kann ich dann schon ein bisschen einschätzen, okay, bin ich eher im trocken und sehr versickerungsreichen Boden oder steht mir das Wasser und es ist schwer und lehmig?
Okay, welche Pflanzenkombinationen würdest du denn empfehlen beziehungsweise funktionieren besonders gut und sind optisch und funktional toll zusammenpassend?
Da setze ich total gerne bei Kombinationen zum Beispiel auf unterschiedliche Plattformen. Also zum Beispiel Kombination mit Hosta, die haben ja sehr große herzförmige Blätter, kombiniert mit Gräser, die ja quasi sehr schmale, lange Blätter quasi haben. Oder ich kombiniere sehr gerne auch Stauden natürlich mit ähnlichem Standort. zum Beispiel Lavendel und Pampasgras oder Lavendel und Lampenputzergras ist auch eine sehr klassische Kombination. Man kann auch, sehr gute Kombinationen, was funktionieren, wo wir vorhin schon gesprochen haben, sind die Höhen, dass ich etwas sehr Niedriges wie Katzenmütze mit etwas Hohen kombiniere, wie einer Bartblume, die irgendwie schon in derselben Farbgruppe sind, weil es beide so blau-lila sind, aber einfach in der Größe Unterschied bieten und dann wieder das Beet sehr spannend machen.
Boah, ich versuche hier die ganze Zeit mitzuschreiben, weil es sind so viele Tipps und ich kann mir richtig vorstellen, wie alle am Podcast jetzt auch immer wieder zurückklicken, um das vielleicht sich als Idee mitzunotieren. Ich hoffe, das macht ihr. Hast du noch mehr?
Ja, also ich kombiniere zum Beispiel auch, wie ich vorher schon erwähnt habe, gerne immer grüne Pflanzen in meine Beete rein, dass ich halt auch über den Winter Farbe im Garten habe sozusagen und nicht überall die Blätter dann fallen und dann ist alles kahl. Das ist auch ein kleiner Tipp, beziehungsweise kombiniere ich auch gerne natürliche Staudenbeete mit einem Formgehölz, dass ich zum Beispiel eine Eibenkugel reinsetze oder eine kleine, nur 2 Meter oder 3 Meter lange Schnitthecke, Formhecke, zum Beispiel Liguster und dann ein Staudenbeet dazu, dass das Ganze durch die Hecke sehr strukturiert wirkt und sehr clean und sehr aufgeräumt, aber das Staudenbeet davor mit die ganzen unterschiedlichen Blütenfarben wieder richtig gut auflockert und dann dem Ganzen einfach einen richtig guten Charme gibt.
Das klingt echt so toll. Ich habe jetzt schon Lust, loszuplanen. Du hast eben aber auch gesagt, du achtest drauf, dass es pflegeleicht bleibt. Wie baust du denn pflegeleichte, aber trotzdem abwechslungsreiche Beete auf?
Bei pflegeleicht als erstes ist natürlich wichtig, dass die Pflanze auf den Standard passt. Dann kann sie auch gut wachsen und ich muss mich quasi wenig drum kümmern, weil sich die Pflanze ja wohlfühlt. Und zweiter Punkt wäre dann, den Boden gut zu schützen. Also den Boden einfach gut zu schließen, nicht indem, dass ich da eine dicke Schicht Schotter drauf packe, sondern indem, dass ich Bodendecker setze. Also bei mir in die Beetplanungen, in die Pflanzplanungen sind immer sehr viele Bodendecker drin, dass ich den Boden einfach schließe, weil das dann einerseits die Feuchtigkeit hält und auch das Unkraut in gewisser Weise auch eindämmt, weil da halt nichts aufwachsen kann, weil ja quasi schon der Platz für eine andere Pflanze verbraucht ist.
Und die ist dann gewollt und schön und passt ins Beet.
Genau.
Und man hat weniger Arbeit. Das ist natürlich wirklich sehr schlau. Du hast gerade eben schon gesagt, das hält die Feuchtigkeit ganz gut. Wie wichtig ist es denn dir, dass ein Garten langfristig möglichst wenig zusätzliches Wasser braucht, zum Beispiel durch passende Pflanzenauswahl oder Bodenaufbau?
Das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, gerade auch wenn man so ein bisschen ja an das Klima denkt und an die Zukunft. Also ich setze bei meinen Kunden auch sehr viel schon Richtung Steingartenpflanzen, sage ich jetzt mal, sehr trockenheitsverträgliche, wie ja auch der Trend geht, Richtung Lavendel und Gräser, die sehr trockenheitsverträglich sind, weil man einfach, ja, wir kennen alle den Sommer, aktuell ist der Sommer eh sehr regnerisch, aber sonst kennen wir alle die heißen Temperaturen und da müssen wir ein bisschen gegensteuern und das kann ich halt erzielen, indem dass ich halt sehr trockenheitsliebende Pflanzen nutze und dann eben den Boden schließe mit Bodendecker und in der Anfangsphase sind natürlich die Pflanzen noch sehr klein, da greife ich dann einfach auf eine Mulchschicht zurück, wie zum Beispiel Rindenmulch oder Gartenfaser, dass ich einfach den Boden schließen kann, weil sich dann die Feuchtigkeit, die sich entwickelt über die Nacht, da einfach über den Tag mehr quasi hält im Boden und einfach nicht alles so schnell direkt verdunstet. Weil das ist das Problem, wo ich dann nachgießen muss. Und wenn der Boden dann ganz hart wird, weil er komplett austrocknet, kann er dann direkt das ganze Wasser auch gar nicht mehr aufnehmen. Also wenn dann viel Regen kommt, geht das alles oberirdisch weg. Also ich muss schauen, dass der Boden immer quasi aktiv bleibt und immer eine gewisse Feuchtigkeit hat. Nicht schwimmt natürlich, also nicht übergießen und alles verbritscheln, sondern ja, einfach ein gutes Maß an Feuchtigkeit erhalten.
Das habe ich jetzt schon häufig in meinen Gesprächen hier im Podcast gehabt, dass wirklich nahezu alle sagen, das Klima verändert sich gerade im Laufe der Zeit oder in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so ist es deutlich trockener geworden. Und du sagst das jetzt ja auch, dass tendenziell sich die Vegetation auch bei uns verändert, dadurch, dass wir trockenfreundlichere oder trockenheitsliebendere Pflanzen benutzen.
Total. Also auch so Thema Rasen. Also die Trockenheit setzt auch sehr zu im Rasen. Dann trocknet der Rasen teilweise aus. Wenn die Rasennarbe nicht das quasi schon ein gutes Backup hat, dann reißt die an Stellen auf oder der Rasen geht quasi, wird lückig. Und dann können sich halt da wieder an solche trockenen Stellen, wo kein Rasen wächst, wieder Unkräuter ansammeln. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Und das ist schon ein sehr großes Thema, dass sich solche Themen wie Unkräuter sehr verändern und auch Krankheiten. Also dass man durch die Trockenheit dann natürlich die Pflanze vielleicht sehr im Stress ist und dann natürlich auch für Krankheiten anfälliger ist und dann immer wieder auch neue Krankheiten im Garten dazukommen, wo man da vielleicht im ersten Moment dann noch nicht eingreifen kann oder noch nicht so schnell reagieren kann und dann viele Pflanzen leider da auch verabschieden muss.
Ist vielen ja wahrscheinlich auch gar nicht so bewusst, dass es so ein Zusammenspiel aus Boden, Feuchtigkeit, Bepflanzung und dann eben auch bei oder Unkräutern gibt. Und also für mich super interessant, die Idee zu sagen, alles klar, ja, das hängt alles zusammen. Ich muss dafür sorgen, dass ich zum Beispiel meine Pflanzen durch Mulchen schütze, gerade am Anfang. Super spannend. Nochmal weiter zur Feuchtigkeit. Welche Zonen eines Gartens brauchen denn unterschiedliche Bewässerungslösungen?
Also auf jeden Fall der Gartenbereich Gemüse braucht auf jeden Fall eine ganz andere Bewässerung als ein durchdachtes Staudenbeet, das quasi sehr auf Trockenheit ausgelegt ist. Das braucht eigentlich nur in der Anwachsphase wirklich richtig Bewässerung. Das könnte man mit einem Bewässerungssystem machen oder halt auch selbst, dass man eben die Anwuchsphase begleitet und danach sollte eigentlich das Staudenbeet von alleine sozusagen funktionieren mit dem Wetter dazu und dann läuft es eigentlich.
Weil die auch entsprechend tief wurzeln und dann sich die Feuchtigkeit holen, die sie brauchen.
Genau.
Gibt es eine Möglichkeit, Pflanzen und Wege zum Beispiel so zu planen, dass das Wasser gezielt dahin kommt, wo es gebraucht wird?
Ja, grundsätzlich schon. Also da kann ich zum Beispiel ein bisschen auf meine Einfassungen achten, dass ich Beete einfach in derselben Niveauhöhe einfach anlege wie Wege und wie die Rasenfläche, weil dann kann überschüssiges Wasser, das vielleicht oberflächlich abrinnt, direkt auch in ein Beet hineinlaufen. Oder klassisch plane ich auch sehr gerne auf einer Seite oder um die Ecke von der Terrasse ein Beet. Dann kann das Wasser da auch theoretisch eigentlich gleich direkt reinlaufen, weil ja die meisten Terrassen ja mit Niveau auch in den Garten rausgehen und ja nicht zum Haus im besten Fall hoffentlich. Und wenn man dann da am Ende dann auch eine Beetfläche hat, dann kann das da quasi direkt reinlaufen.
So, okay, logisch, die Terrasse quasi ein bisschen abschüssig oder sowas, sodass an den Rändern das Wasser abrinnen kann. Wo du gerade Abgrenzungen gesagt hast, früher war das ja total hip, seine Beete mit irgendwie Steinkanten oder sowas abzugrenzen. Wie ist denn das heutzutage? Gibt es das überhaupt noch oder wollen die meisten das nicht mehr und würdest du es empfehlen?
Doch, also das gibt's auf jeden Fall noch sehr viel. Man macht also sehr gerne Raseneinfassungen. Gerade jetzt kommt das eigentlich wieder sehr viel, weil man auch gerne einen Rasenroboter hat. Und dann ist das natürlich auch für einen Rasenroboter sehr gut, wenn man zum Beispiel Höhenunterschiede hat, dass man beim Höhenunterschied vor der Stufe eine Beeteinfassung reinlegt, zum Beispiel Granitwürfel oder ja, gibt's ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und Steinarten, die man da nutzen kann. Und dann sind quasi so 10 Zentimeter bis 20 Zentimeter je nach Breite quasi eine Einfassungsreihe. Und da kann halt der Rasenroboter gut mit der Schnauze vorfahren. Und so wird der Rasen wirklich bis zum letzten Grashalm auch geschnitten, weil ja ein Rasenroboter nicht bis nach vorne quasi an seine Schnauze das Messer hat. Und auch mit dem Rasenmäher ist das sehr praktisch, weil ich dann mit einem Rad immer auf der Mähkante quasi fahre und dann bekomme ich auch ein sehr schönes Schnittergebnis und muss dann nicht händisch wieder alle Ränder quasi nachmähen. Und natürlich ist auch eine Stilfrage. Also wir machen das schon auch sehr gerne oder ich plane das eigentlich schon standardmäßig ein, weil ich einfach Beete abgrenzen kann. Der Rasen wächst mir nicht ins Beet hinein und ich habe einfach ein sauberes Erscheinungsbild und das schafft im Garten schon sehr viel.
Arbeitest du manchmal auch mit unterschiedlichen Höhen, also die Niveaus von Beeten oder Rasen oder sowas abzusetzen?
Auf jeden Fall. Also wenn der Garten vielleicht auch schon Niveauunterschiede hat, auf jeden Fall. Also da setze ich sehr gerne auch Natursteinmauern ein. Es ist natürlich auch wieder eine Budgetfrage. Also der Kunde muss auch bereit sein und sagen, okay, das möchte ich auch machen, das gefällt mir auch von der Optik her und ich möchte mir das auch leisten, dann plane ich das sehr gerne ein. Gibt natürlich von bis auch Möglichkeiten, wie ich einen Niveauunterschied natürlich kreieren kann im Garten, auch vom Budget her. grundsätzlich, wenn der Garten schon komplett eben ist, schaffe ich Niveauunterschiede eher in der Bepflanzung, dass ich schaue, okay, ich habe Bodendecke, ich habe kleine Sträucher, ich habe große Sträucher, ich arbeite mit Storden und dann auch mit Bäumen. Mhm. Würde ich jetzt nicht unbedingt dann noch, wenn, außer es ist der Wunsch vom Kunden, aber würde ich sonst nicht extra noch Höhenunterschiede kreieren, weil das einfach, ja, sehr aufwendig ist für den Kunden selbst, weil ja meine Kunden die Gärten meistens selbst umsetzen. Und dann natürlich, ja, ich muss ja das Beet kreieren, irgendwie den Höhenunterschied ja auch schaffen, muss viel Erde anschaffen, dann vielleicht weniger. Aber mittlerweile gibt es auch viele Grundstücke, wo irgendwo ein Niveauunterschied ist, den man ausgleichen muss. Und dann bietet sich es natürlich sehr gut an.
Ja, wenn du jetzt deinen Traumgarten kreieren müsstest, welche Bereiche hätte der so? Also es gibt ja dann unterschiedliche Herangehensweisen. Ich möchte mich selbst versorgen, ein Riesenbeet machen oder eigentlich hätte ich gerne einen Teich etc. pp. Gibt es sowas, wo du sagst, oh ja, guck mal, das sollte in einem richtig schönen Garten eigentlich drin sein oder darauf sollte man achten?
Also in meinem Garten ist auf jeden Fall in Horsnähe mal so ein Wohlfühlbereich. Also ich stelle mir da einen Naturpool vor mit einer schönen Bepflanzung und einem Holzdeck dazu. Dann eben, ich wünsche mir in meinem Garten auch einen Höhenunterschied, damit ich so eine Natursteinmauer einbauen kann, die ich dann mit Staudenbeete quasi umrande. Dann hätte ich gerne einen Sitzplatz unter einer Pergola, die dann mit einer Kletterpflanze quasi bewachsen ist. Im besten Fall vielleicht eine Akebia oder eine Kiwi, wo ich auch was naschen kann davon, also wo ich auch was habe davon. Und als quasi Naschbereich oder Nutzgarten wünsche ich mir ein Spaliergerüst quasi, wo ich dann Himbeeren aufziehen kann und ja, ein paar Kletterpflanzen habe, wo ich auch Früchte naschen kann. Und da ein bisschen was davon habe und vielleicht auch ein Hochbeet, aber mein Garten soll auf jeden Fall eher mehr im Fokus Genuss und einfach Vielfalt. Ich liebe Storden, also ich habe sicher große Stordenbeete. Das ist auf jeden Fall in meinem Garten zu finden.
Ja, klingt toll. Jetzt hast du gerade Hochbeet gesagt. Wie stehst denn du zu Hochbeeten? Also, weil sie sind ja total praktisch, aber hübsch finde ich so häufig nicht.
Ja, ist eine Geschmackssache. Es ist auch, je nachdem, was für ein Hochbeet man wählt, zum Beispiel Holz, vielleicht auch nicht ein Ding für die Ewigkeit. Da finde ich es wieder praktisch, wenn ich sage, okay, in Zukunft möchte ich vielleicht irgendwann einen Pool haben, dann könnte ich das jetzt vielleicht für die ersten 5 bis 10 Jahre noch als Hochbeetfläche nutzen und mir 2 Hochbeete hinstellen. Und wenn die dann quasi verrottet sind und nicht mehr so zu gebrauchen, kommt natürlich auf die Pflege drauf an, kann man die dann verräumen und einen Pool hinstellen oder hinbauen. Also das gibt natürlich auch eine gewisse Flexibilität, sag ich mal. Aber grundsätzlich finde ich es eine tolle Lösung, weil es einfach in einer bequemen Arbeitshöhe ist. Es ist überschaubar, es ist ja schnell hergerichtet und der Kunde kann sich ein bisschen quasi dran austoben und sein Gemüse anbauen. Und für Kinder ist es natürlich auch eine tolle Lösung, weil es ja auch Kinderhochbeete gibt. Also das finde ich schon cool, sich einfach ein bisschen diese Nutzgarten oder diese, ja, das Gemüse in den eigenen Garten zu holen.
Ja, und dafür sind sie natürlich super praktisch. Okay, Themawechsel. Gibt es so typische Planungsfehler, die, weiß nicht, wir Nicht-Profis in unseren Do-it-yourself-Projekten vielleicht machen und die du immer wieder siehst?
Ja, einen, was wir eh schon besprochen haben oder ich angesprochen habe, ist eben die Größe von Pflanzen. Wird sehr gerne unterschätzt quasi, zum Beispiel Klassiker ist Korkenzieherhasel. Jeder denkt sich, sehr schön, es hat eine besondere Struktur, weil ja der Ast, quasi die Äste sehr wie Korkenzieher sind, also sehr besonders, aber die kann sehr groß werden und das unterschätzt man und da muss man halt mit dem Schnitt sehr dahinter sein. Und ich würde es vielleicht in den nächsten Punkt nicht direkt als Fehler bezeichnen, aber das halt einfach zu viele unterschiedliche Pflanzen verwendet werden. Eben der Klassiker, ich gehe jedes Mal ins Gartencenter und nehme wieder 3 Pflanzen oder mehr mit nach Hause und setze die einfach dazu. Und dann ist es einfach das Beet teilweise einfach unruhig, weil sich Pflanzen nicht wiederholen, weil da ist einfach weniger ist mehr und lieber nehme ich eine Pflanze öfters und dann gibt es einfach eine ruhige Struktur. Kommt natürlich auch auf den Gartenstil drauf an, den man sich wünscht, aber das wäre noch ein Punkt. Und als drittes ein Klassiker, viele setzen sich Pflanzen und wissen dann nicht, dass die gar nicht winterhart sind. Und dann kommen die natürlich im nächsten Jahr nicht mehr, weil die ja den Winter nicht überleben. Also das ist auch so ein Punkt, wenn man sich Pflanzen zulegt, immer überlegen, okay, wenn ich bewusst Sommerblumen kaufe für meinen Balkon, okay, Ja, das wissen ja die Kunden. Aber es gibt halt auch viele Pflanzen, die man im Gartensetter kriegt für einen Garten, die gar nicht winterhart sind und dann quasi nach einem Jahr wieder weg sind. Das muss einem halt bewusst sein.
Ja, okay. Du hattest am Anfang auch gesagt, dass es wichtig ist, darauf zu achten, dass der Garten das ganze Jahr über bunt bleibt und im Frühling, Sommer und auch im Herbst oder sogar Winter irgendwie Farben mit dabei sind. Hast du da Pflanzentipps, die man gut kombinieren kann?
Ja, also im Frühling würde ich auf jeden Fall mal auf Frühblüher setzen. Die kann man ja im Herbst mit die Zwiebeln und Knollen quasi im Beet verbuddeln und dann erfreut man sich sehr früh an schönen Blüten wie Tulpen und Narzissen und ja, Krokus, alle möglichen Arten. Dann setze ich auch sehr gerne einen Duftschneeball. Der kommt nämlich schon im Jänner, Februar mit seinen zarten rosa Blüten raus. Also das ist auch ein toller Frühlingsblüher. Dann natürlich kommt die klassische Blütezeit von allen Stauden und Sträuchern. Dann im Spätsommer in Herbst hinein, zum Beispiel Herbstanemonen. Die sind super toll, die blühen auch super lange. Aster blühen auch sehr lange. Also sich auch eine Mischung zu finden von vielleicht ein paar Pflanzen, die ich habe, die vielleicht nur sehr kurz blühen. Ein Klassiker ist auch die Traubenkirsche. Die blüht sehr kurz, wenn man die vielleicht kennt, in die Städte, die so ein, zwei Wochen komplett pink sind, einfach nur ein Traum, aber die ist sehr kurz blühend. Dass ich solche Pflanzen kombiniere mit sehr lang blühende, wie zum Beispiel auch Stauden, wie die Aster schon genannt, die ist sehr lang blühend. Die blüht wirklich viele Wochen und Monate immer wieder dahin. Dann gibt's auch Pflanzen, die sind remontierend. Also die blühen einmal im Frühling, wie zum Beispiel der Lavendel, dann kann ich ihn einmal schneiden, also ein zarter Rückschnitt. Und dann vielleicht habe ich Glück und er blüht im selben Jahr nochmal etwas später. Und dadurch kann ich die Blütezeit natürlich auch verlängern. Und dann in Winter hinein, quasi in Herbst, Winter, auch auf Blütenstände zu setzen. Also wie zum Beispiel Gräser, die sind einfach optisch noch sehr lange einfach schön und geben Struktur in den Garten. Genau, das wäre so eine gute Mischung. Damit kann ich einfach über das ganze Jahr hinweg viel Abwechslung auch schaffen. Und es ist quasi immer was los im Garten.
Jetzt ist es ja trotzdem, ein Garten bedeutet, es ist Pflegeaufwand da, auch langfristig. Wie stimmst du deine KundInnen darauf ein oder wie motivierst du die auch selber dran zu bleiben?
Ja, ich sage eigentlich immer ganz klar, natürlich, ein Garten braucht Pflege. Ich kann ihn pflegeleichter machen, aber nie pflegelos, außer ich pflanze gar nichts in meinem Garten und mache einen Kunstrasen. Aber das ist ja nicht das Ziel, wenn Kunden zu mir kommen. Ja, einfach ein gut abgestimmtes Gartenkonzept. Ich kann es Schritt für Schritt machen und gewisse Dinge im Garten dürfen auch mal sein. Also ich versuche auch zum Beispiel den Gemüsebereich in einem Platz im Garten zu schaffen, wo ich vielleicht nicht immer gleich hinsehe, wenn ich auf der Terrasse sitze, weil der darf auch mal wild aussehen, wenn ich gerade die Kartoffeln frisch geerntet habe. Natürlich ist das vielleicht nicht gerade der schönste ansehnliche Punkt. Dann kriege ich einfach davor was, wo das auch mal so sein darf, wo ich nicht dahinter sein muss mit der Pflege. Und einfach ein bisschen abstimmen, okay, müssen es auch die Spalierhochbäume sein, die sind natürlich sehr pflegeintensiv. Dann setze ich vielleicht nicht 10 davon, sondern nur 2 Stück und setze dafür einen normalen kleinen Baum, der einfach seinen Wuchsform hat, wo ich nichts machen muss. Also einfach so ein bisschen die Balance zum Schaffen und ich versuche da mit dem Kunden einfach ein offenes Gespräch zu führen und sie quasi zu unterstützen und da einfach bei gewissen Dingen alternativ anzubieten und bei anderen Dingen einfach zu sagen, ja, Das ist dann die Pflege. Natürlich kann man sich auch schon viel einfacher machen, weil Stauden sind einfach sehr pflegeleicht. Die kann ich quasi einmal einkürzen und dann treiben die einfach wieder aus, weil der Stauden unterirdisch quasi überdauern. Bei Sträuche ist wieder was anders. Da muss ich dann schon ein bisschen auch ein Wissen mitbringen bei der richtigen Pflege.
Ja. Ich, also in dem, was du sagst, erkenne ich so viele Fehler, die ich mache. Es ist sehr schön. Aber also den Gedanken, den pflegeintensiven Bereich dahin zu setzen, wo man ihn vielleicht auch nicht immer sieht, ist ja eigentlich wirklich eine sehr gute Idee. Also gerade so die Gemüse- oder Selbstversorger-Ecke, die kann man ja vielleicht auch ein bisschen abgrenzen oder ein bisschen hinter ein paar Stauden packen oder sowas. Sehr gute Idee. Hätte ich machen sollen. Na gut, was war denn bis jetzt dein persönlich spannendstes oder herausforderndstes Projekt?
Ja, mein herausforderndstes Projekt war eigentlich ein Projekt mit wenig Platz. Also eine Beetvorgabe von 40 Zentimeter Breite und trotzdem der Wunsch von 2,5 Meter Höhe an Sichtschutz und am besten grün.
Wow.
Da war ich am Anfang sehr gefordert, welche Sträucher ich da setze, weil ja, 40 Zentimeter Breite hat ja meistens dann nur der Ast und vielleicht ein paar Blätter. Also sehr schwierig. Ich bin dann in dem Projekt dann irgendwann umgestiegen und habe gesagt, okay, wir können quasi an ein Gerüst aufbauen, wo ich einfach Kletterpflanzen drauf wachsen lasse, weil die kann ich sehr schmal halten, dass ich quasi eine Efeu-Wand kreiere oder mit Clematis eine Wand kreiere, da kann ich halt sehr schlank bleiben. Aber ja, das war sehr herausfordernd, die Wünsche vom Kunden da umzusetzen, dass wir da auch mit einem sinnvollen Konzept zusammenkommen.
Das finde ich auch ein super Stichwort, wenn du sagst, ja, wenig Platz, wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so wenig Platz ist, aber der Garten trotzdem nicht wahnsinnig groß. Ist dein Tipp da auch weniger ist mehr oder was für Tipps würdest du geben, um den trotzdem schön zu gestalten?
Ja, das schon. Also ich würde auch die Pflanzenauswahl da ein bisschen minimalistischer halten, dass ich jetzt nicht also nicht 50 verschiedene Pflanzenarten da reinsetze. Natürlich, wenn ich einen Sammlergarten habe, ist das das Perfekte. Aber einfach, um ein ruhiges Erscheinungsbild zu bekommen. Und dann würde ich einfach einen Fokuspunkt setzen. Also nicht dieser Klassiker, einmal alle Seiten entlang eine Hecke und vielleicht ein Beet, sondern irgendwo einen Fokuspunkt schaffen. Vielleicht den Garten einmal brechen damit. Also ich setze gerne einmal, wenn ich die Gartenlänge habe, zum Beispiel auf der Hälfte oder so ein Beet, das ein bisschen in den Garten hineingeht. Also sich wirklich zu trauen, ein Beet machen, das ein bisschen in die Gartenmitte hineingeht. Da vielleicht ein schönes, großes Gehölz in einem Baum, mehrstämmiges Gehölz. Weil dann hast du das Gefühl, okay, bis dahin geht der Garten. Oh wow, dahinter geht der Garten ja noch weiter. Und so kann ich meinen Garten optisch etwas vergrößern, als wenn ich den einmal am Rand quasi einrahme. Dann ist der Garten sehr begrenzt und drückt quasi von außen rein optisch und dann wirkt er halt gefühlsmäßig noch kleiner, vor allem wenn die Hecke dann noch irgendwie 2,5 bis 3 Meter groß ist, dann ist das sehr beengend.
Super Tipp. Was sagst du generell zu Hecken schneiden? Bist du da ein Fan von Ordnung und geraden Linien oder darf das auch mal wild sein?
Würde ich sagen, kommt einfach auf den Gartenstil drauf an. Dann natürlich, wenn ich eine Formhecke haben will, ein Liguster, würde ich den schon schneiden und schön in einer schönen Form halten und schön schlank. Aber ich setze auch sehr gerne Blütenhecken. Ist auch ein bisschen auch ein Trend geworden, dass man auf Blütenhecken umsteigt, wenn man den Platz hat. Wie schon erwähnt, bei Sträuchern brauche ich halt wirklich dann mindestens 2 Meter Breite. Dann kann ich auf Blütensträucher setzen, die einfach eine Blüte haben und mir zur Blühzeit ein wunderschönes optisches Erscheinungsbild schaffen. Und dann kann ich die einfach wieder zurückschneiden. Und das nennt man dann quasi Blütenhecke. Die ist nicht wie in Form geschnitten, quasi 3 Seiten komplett gerade, sondern die wächst natürlich und ist quasi ja mit natürlichen Sträuchern in einer Reihe gepflanzt, schöne Heckenart.
Also für Insekten natürlich auch ein bisschen angenehmer als die, genau, als die klassischen. Okay, dann biegen wir jetzt so langsam auf die Zielgerade ein und ich stelle meine hochpsychologischen Fragen. Wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du, wenn du es so mit deinem Charakter vergleichen würdest?
Gute Frage. Ich glaube, ich würde sagen, also die Pflanze, die mich seit Kindergartenjahren eigentlich begleitet, ist die Kuhschelle oder auch Schellenblume genannt. Botanisch heißt sie Pulsatilla. Mhm. Die ist einfach wunderschön, ist sehr zart, aber total floschig, also sehr behaart und sehr weich. Auch die Blüten sind super weich, hat eine schöne lila Farbe, hat eine wunderschöne Blüte und kriegt dann nach der Blüte einen schönen quasi Blütenstand. Und ja, die ist einfach unauffällig, aber wenn man sie dann entdeckt im Garten, wunderschön. Und das, glaube ich, die Pflanze, die wäre ich gerne.
Das klingt auf jeden Fall super sympathisch. Und wenn du ein Gartengerät wärst, als was würdest du dich dann sehen?
Puh, gute Frage. Ich glaube, dann wäre ich die klassische Gartenschere, weil ich einfach dann super vielfältig einsetzbar wäre. Man könnte mit mir super viel machen. Ich wäre ein täglicher Begleiter einfach bei jedem Gartenbesitzer. Ich bin sehr präzise, weil ich natürlich sehr gut schneide. Mhm. Ich bin eben vielfältig und auch, ja, ich helfe einfach immer überall, wo es nur geht und kann eigentlich immer eingesetzt werden.
Hochgradig praktisch. Da sind wir dann auch schon bei den liebsten Garten-Gadgets. Da ist die Gartenschere natürlich wahrscheinlich ganz vorne mit dabei. Was nutzt du denn noch gerne, wenn du im Garten selbst arbeitest?
Was bei mir eigentlich nie fehlen darf, ist eine Heckenschere. Einfach, weil die auch zum Beispiel praktisch ist, um Stockenbeete einfach schnell mal die Blütenstände abzuschneiden. Also man kann sich da auch viel verhelfen mit der Heckenschere. Und was ich auch sehr praktisch finde, man muss immer den Garten natürlich individuell betrachten, aber ein Rasenroboter wäre auch ein Garten-Gadget, was ich schon sehr toll finde, weil ich einfach auch durch das laufende Mähen auch einen sehr guten Rasen, auch eine sehr dichte Rasennarbe erzielen kann. Also er bringt auch viele positive Eigenschaften mit sich und von dem her finde ich den eigentlich auch einen sehr tollen Trend.
Ja, da habe ich tatsächlich auch inzwischen so lieb gewonnen, einfach weil der Rasen sich ja quasi dadurch auch selber düngt. Das ist schon eine richtig tolle Sache. Zum Abschluss hätte ich gerne deine drei Top-Tipps für eine gute Pflanzplanung, egal ob im Neubau oder im Bestandsgarten, sodass alle jetzt sich da was mitnehmen können. Hast du sowas?
Drei Top-Tipps. Auf jeden Fall Standort, also Schatten oder Sonne, feucht oder trocken. Dann die Blütezeit. Auf jeden Fall achten, dass ich über das ganze Jahr hinweg was habe. Und dann würde ich auf die Größe achten. Das wären so meine drei Punkte, die bei einer guten Bepflanzung das A und O sind. Und dann kann einem eigentlich fast nichts mehr passieren, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, tatsächlich hast du mich auch erwischt da. Volles Programm. Also ich war bisher ein Impulsgärtner, möchte ich es nennen. Und ich glaube, das geht ja uns auch wirklich vielen so. Aber mit dem, was du alles gesagt hast, das sind ja eigentlich nur kleine Hinweise oder kleine Ideen, die man da befolgen muss. Und dann ist man schon viel schneller auf der, sagen wir mal, nicht so arbeitsreichen Seite und erspart sich wahrscheinlich die ein oder andere Enttäuschung, gerade wenn es um winterharte Pflanzen etc. pp. Geht.
Genau, vieles sind einfach nur Punkte. Wenn man die einmal gehört hat und einmal im Kopf hat, dann, ja, dann kann man das mal umsetzen, mal probieren und dann, ja, verändert sich. Es sind dann kleine Stellschrauben, die man manchmal ein bisschen anpassen muss. Vielleicht die Pflanze nicht in das eine Beet, sondern lieber in das andere Beet setzen und dann läuft schon und dann kann dem schönen Gartenentspannungsgefühl quasi nichts im Wege stehen.
Ah, klingt fantastisch. Wäre auch schon ein gutes Schlusswort, aber ich würde gerne noch wissen, wie dein Garten der Zukunft für dich ganz persönlich aussieht. Gibt es da Projekte, die du quasi vor Augen hast, die du gerne realisieren möchtest?
Grundsätzlich ein Zukunftsgarten für mich ist natürlich auch klimaangepasst. Also, dass ich mich bewusst von gewissen Pflanzen, die man vielleicht in der Vergangenheit viel gesetzt hat, wie zum Beispiel auch Buchs, ist einfach keine Pflanze mehr von der aktuellen Zeit. Also wir müssen sich auch da weiterentwickeln, auch von der Technik her. Es gibt natürlich auch Smart Gardening, nicht nur Smart House. Das sind auch so Themen, die man natürlich auch vielleicht betrachten sollte und vielleicht in gewissen Gärten mit einfließen sollte. Und dann natürlich auch die Natur nicht aus den Augen zu lassen. Also nicht nur Gräser zu pflanzen, nicht nur zwei Pflanzen zu haben und nicht nur tote Fläche zu kreieren, sondern schon auch mit der Natur zu arbeiten, Vielfalt zu schaffen, auch was anzubieten, vielleicht Früchte zu haben für Vögel oder einfach Lebensraum zu schaffen. Es muss nicht direkt gleich der naturbelassene Garten sein, ist natürlich wieder ein anderer Gartenstil, aber einfach da auch ein bisschen was für die Natur zu machen. Und genau, das wäre so meine Vorstellung von Zukunftsgarten, das versuche ich eigentlich auch immer meinen Kunden zu vermitteln.
Das eine tun, ohne das andere zu lassen, im besten Fall natürlich. Es sind so viele Sachen, die du gesagt hast. Ich habe die ganze Zeit überlege ich schon, fasse ich das jetzt nochmal zusammen oder lasse ich es einfach bleiben, weil ich garantiert scheitern werde. Pass auf, ich probiere es mal vorsichtig. Beim Herangehen an die Gartenplanung erstmal die eigenen Wünsche und Ideen sammeln, vielleicht auch durch Gärten, die man schon gesehen hat, die man irgendwo im Internet entdeckt hat oder bei Nachbarn oder sowas, gucken, was möchte ich auch haben. Möchte ich gerne einen modernen Garten oder möchte ich einen wilder haben etc. pp. Also so eine grobe Idee sammeln. Dann will ich eine Terrasse und wie soll die aussehen? Und vor allen Dingen, wie will ich den Garten nutzen? Wie soll das Erscheinungsbild sein? Soll es ruhig sein? Soll es eher anregend sein? Will ich Gemüse und Obst haben? Und spielen da vielleicht Kinder oder soll es eher ein Garten für meine eigene Entspannung sein? So ungefähr für den Start. Und dann gibt es natürlich tolle Pflanzenkombinationen. Dabei muss ich aber darauf achten, was habe ich zum Beispiel für einen Boden? Wenn er sandig ist, helfen Lavendel und Salbei und generell für Pflanzen, die Trockenheit lieben. Wenn er lehmig ist, vorsichtig sein, bitte mit und Koniferen, das klappt meistens nicht. Und dann achtet drauf, dass die Pflanzen das ganze Jahr über blühen. Also Frühblüher nehmen für den Frühling, die man im Herbst schon einsetzen kann. Zum Beispiel Duftschneeball, hast du gesagt, oder Tulpen. Dann gibt es natürlich Stauden und Sträucher im Sommer, aber im Herbst dann auch die Herbstanemone und die Aster. Oder Kurzblüher mit reinsetzen, wie zum Beispiel die Traubenkirsche. Und dann so remotivierende Pflanzen, wie zum Beispiel Lavendel, die vielleicht sogar zweimal blühen können. Achtet zum Beispiel auch auf unterschiedliche Blattformen. Hostia, Gräser, Lavendel, Lampenputzergras, Katzenminze habe ich mir aufgeschrieben. Es sind so viele Sachen, meine Güte, Sophie. Ich glaube, am besten hört ihr, falls ihr nicht alles mitgeschrieben habt, den Podcast einfach nochmal von vorne an und macht euch Notizen und dann kommt ihr so langsam aber sicher in die Region des Verstehens vielleicht. Das würde mich sehr freuen. Sophie, hast du noch was hinzuzufügen?
Nein, ich glaube, wir haben alle wichtigen und guten Tipps für alle Zuhörer genannt.
Achtung noch beim Einrahmen des Gartens. Nicht überall außenrum Beete bauen, sondern vielleicht einen Fokuspunkt setzen und ein bisschen minimalistisch sein. Nicht tausend unterschiedliche Pflanzen. Meine Güte, ich könnte, glaube ich, also unendlich weiterreden. Sophie, vielen Dank für diese Inspiration. Das war ja wirklich, ich möchte sagen, ein fundierter Einblick in die Garten- und Pflanzplanung. Und du hast selbst mir Lust gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Wer sich von euch für durchdachte Gestaltung mit System interessiert, der sollte unbedingt auf Instagram vorbeischauen bei @sophies.gartenplanung. Da gibt es nicht nur Inspiration, sondern auch ganz konkrete Planungshilfen und da kann man dich auch kontaktieren, oder?
Ja, genau. Da findet man eigentlich alle Infos zu mir und auch den Kontakt direkt zu mir.
Super. Dann danke ich dir jetzt fürs Mitmachen und für diese tolle Folge. Und euch danke ich fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr hören wollt, dann klickt euch gerne durch die anderen Folgen, die wir schon aufgenommen haben. Es sind super viele spannende Sachen mit dabei. Unter anderem auch zum Thema Rasen, wo wir eben noch drüber gesprochen haben. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch die nächsten Folgen nicht. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann erzählt es gerne weiter. Erzählt es euren Freundinnen und Freunden, erzählt es Arbeitskolleginnen, Gartenbekanntschaften, Nachbarn, wem ihr möchtet. So wird unsere Community immer größer und wir können uns gegenseitig noch mehr inspirieren und Tipps geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Im Traumgarten von, der Podcast von Gardena. Danke dir, Sophie.